Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wir wollen jetzt darüber sprechen, welche Folgen die Islamische Revolution vor allem für die Frauen hatte, die fortan im Iran unter Verschleierungszwang standen. Und nicht nur das. Eine, die den Umsturz im Iran damals hautnah miterlebt hat, ist Alice Schwarzer, Publizistin, Frauenrechtlerin und Herausgeberin der feministischen Zeitschrift Emma. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Ja, guten Morgen, Frau Dietrich.
Frau Schwarzer, Sie sind eine Zeit- und auch Augenzeugin der Islamischen Revolution, denn im März 1979 sind Sie kurz entschlossen gemeinsam mit anderen Frauenrechtlerinnen nach Teheran gereist, aus Solidarität mit den Iranerinnen, auf die nun der Zwangsschleier zukam. Wie war das damals? Was hatten Sie für einen Eindruck von den iranischen Frauen?
Ja, es war wahnsinnig aufregend. Zunächst muss man sagen, wie schon eben gesagt wurde, also die Menschen, die meisten Menschen hatten sehr viele Hoffnungen auf Khomeini gesetzt. Und zwar, sie waren stolz, den diktatorischen Schah außer Landes gejagt zu haben. Und nun brachen sie auf und es herrschte viel Freude und viel Erwartung und viel Hoffnung. Nicht nur von fundamentalistischen Muslimen, auch die Linke war dabei und eben auch Feministen. Und diese Feministinnen mussten innerhalb weniger Wochen lernen, dass sie zwar oft mit der Kalaschnikow unter dem Schleier beigetragen hatten, dazu, dass Khomeini an die Macht kam, aber dass sie die Ersten waren, die nach Hause geschickt wurden. Ausgerechnet am 8. März 1979, also am Internationalen Frauentag, wurden die Frauen aus den Universitäten, den Büros von der Straße verjagt, nach Hause geschickt. Sie sollten sich erstmal anständig anziehen. Das hieß, sie sollten sich verschleiern. Und da machte die Republik klar, also dass sie besteht, die iranische, auf einer Zwangsverschleierung der Frauen. Und so ist der Schleier, das Kopftuch, eigentlich von der Geburtsstunde an des politischen Islam zur Flagge des politischen Islam geworden. Und wir kamen dahin, das war natürlich, wir kamen aus dem Flughafen raus, erst wollte uns das Regime nicht reinlassen, dann haben sich entschlossen, uns reinzulassen und sozusagen in der Umarmung zu überzeugen. Wir haben mit allen Machthabern gesprochen, bis hin zum Ministerpräsidenten und den Töchtern der Ayatollahs, die nun die Frauenpolitik übernahmen. Und einerseits war eben auf der Straße, waren die Menschen, auch die jungen Soldaten, die hatten auf ihren Maschinengewehren Blumen stecken und strahlten uns an. Damals erwartete noch niemand von einer Ausländerin, dass sie verschleiert ist, natürlich. Und gleichzeitig, dann sprachen wir mit diesen beeindruckenden Frauen, die jahrelang gekämpft hatten. Und die sagten uns mit dem freundlichsten Lächeln, ja, selbstverständlich Steinigung bei Ehebruch, Steinigung der Frau. Ja, selbstverständlich Steinigung bei Homosexuellen.
Warum war das passiert? Wie kam es zu diesem Wandel bei den Frauen?
Das waren nicht dieselben Frauen. Also es waren einerseits sozusagen die überzeugten Fundamentalistinnen, ja, die den Gottesstaat wollten. Und die waren nun bereit, alles mitzumachen. Die antworteten einem einfach immer nur sehr, sehr liebenswürdig, das steht so im Koran. Und das waren oft Intellektuelle, die hatten in Paris oder Berlin studiert und die begannen nun, den Gottesstaat einzurichten.
Und
die anderen waren Frauen, die nicht damit gerechnet hatten, ja.
Inwiefern war das die Geburtsstunde des politischen Islams, wie Sie das eben formuliert haben?
Ja, das ist ja eben auch in diesem Beitrag ausgeführt worden. Also das war die erste Revolution sozusagen im Namen des Islam und die den Anspruch hatte, einen Gottesstaat zu errichten. Und die ist dann zum Vorbild für die ganze Welt geworden und die Folgen sehen wir bis heute. Also wir haben ja nicht nur islamistische Staaten, also Staaten, die in den Händen der Islamisten sind, sondern wir haben auch Länder, die sozusagen von den Islamisten terrorisiert werden und der politische Islam ist ja bis in das Herz unserer Metropolen gezogen, bis nach Köln und Berlin, wo er agitiert die Menschen.
Das heißt, das Kopftuch ist ein politisches Symbol und kein religiöses aus Ihrer Sicht?
Na, also unabhängig völlig von meiner Sicht, ist es einfach objektiv so, dass religiös ist das Kopftuch nicht vorgeschrieben. Also das Kopftuch hat, es gibt eine Tradition des Kopftuchs in vielen Ländern, aber wenn man sich erinnert, meine Generation, wir hatten schon in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel in Deutschland Millionen Türken, da hat niemand ein Kopftuch getragen, höchstens mal eine alte Frau vom Land, so wie eine alte Bäuerin bei uns in Deutschland vom Land. Ja? Und das Kopftuch ist dann erst wieder aufgetaucht in den 80er Jahren, eben als sozusagen Zeichen des politisierten Islam. Aber man kann sich die Stimmung, also ich habe gerade in der aktuellen Emma, habe ich meine Originalreportage im Faksimile veröffentlicht nochmal, ja. Denn wie ich zurückgekommen bin, habe ich für Emma und für die Zeit damals darüber geschrieben. Und man kann sich die Stimmung gar nicht vorstellen, wie hoffnungsvoll die war und wie hart der Rückschlag war. Also die meisten, mit denen wir damals gesprochen haben, gerade auch die Frauen, die davon ausgingen, dass sie, auch die religiösen Frauen, mit den Männer nun die Macht teilen, die waren wenige Jahre später schon tot. Also die waren Opfer der Revolutionsgarden geworden, denen es gar nicht streng genug zugehen konnte.
Hätten Sie damals im Frühjahr 1979 gedacht, dass sich der Gottesstaat Iran so lange halten würde?
Ja, über sowas denkt man ja in dem Moment nicht nach. Man sagt sich ja nicht, wird das 40 Jahre dauern. Aber mir war klar, also dass der Gottesstaat Iran jetzt an der Macht war und erst mal dranbleiben würde, weil es war von Anfang an klar, dass auf jeden Widerstand mit Gewalt reagiert wird. Und das ist ja bis heute. Es ist ja ein Gewaltregime. Ja, jeder Protest wird in einer unglaublichen Gewalt erstickt. Gerade ist eine Anwältin ja verhaftet worden, die Frauen verteidigt hat, die gegen den Kopftuchzwang protestieren und für Frauenrechte. Und die ist zu 33 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt worden. Eine sehr bekannte Menschenrechtlerin, die auch international Friedenspreise bekommen hat. Das muss man sich mal vorstellen. In unserer Welt öffentlich 148 Peitschenhiebe. Also damit habe ich schon gerechnet, dass sie jetzt erstmal die Macht haben. Und das habe ich auch damals geschrieben, was mir nicht jeder gedankt hat. Also man kann die Reportage heute lesen und sie stimmt. Es stimmt einfach sowohl in den Fakten wie in der Analyse. Nur was niemand ahnen konnte, war, dass vom Iran aus der politisierte Islam, also nicht die Religion, nicht die ist ja Privatsache, sondern der Islam als politische Strategie, dass der einen Siegeszug durch die ganze Welt antreten würde bis hinein in den Westen, das konnte niemand ahnen.
Die Publizistin, Emma-Herausgeberin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, heute Morgen live im Deutschlandfunk. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Schwarzer.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Dietrich.